Es ist immer noch das Lokalmagazin, wir sind aber jetzt in der Gästestunde. Und wir haben jetzt den Dezember, der Januar ist knapp vorbei und was euch blüht, ist ein Jahr lang Jubiläum, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Das wurde uns Frauen am 30. November 1918 gewährt. Ja, und in Tübingen gibt es einen runden Tisch. Da haben sich viele Frauen versammelt. Der wurde organisiert von der Stabsstelle für Gleichstellung und Integration. Und die Lucia Köberlein hat da sehr viele verschiedene Frauen versammelt, um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, um da vielleicht auch einiges an Bewusstsein zu wecken. Wir hatten am 30. hatten wir eine große Feier in Tübingen in den Museumssälen, war sehr schön, werdet ihr auch noch hören können, weil wir haben das mitgeschnitten. Aber das war nur der Auftakt. Was folgt, ist eine Reihe von Veranstaltungen von den Aktiven des Runden Tisches. Und ich habe heute eine dieser Aktiven vor mir sitzen, die die nächste Veranstaltung organisiert hat. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Frau Susanne Becher. Hallo.
Hallo, guten Tag. Schöne Grüße an alle, die uns hören.
Frau Becher, Sie sind mit am runden Tisch gesessen. In welcher Eigenschaft? Wir waren ja auch da als Radio.
Naja, also ich bin als Stadträtin dort gewesen. Wir haben ja auch vom Gemeinderat her gesagt, 30.000 Euro stellt die Stadt zur Verfügung, damit dieses Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht ordentlich gebührend gefeiert wird. Die haben das ja erkämpft, es wurde nicht gewährt, sondern die haben das wirklich erkämpft vor 100 Jahren. Und das ist doch ganz gut, wenn man da auch mal drauf hinweist und wenn wir uns da heute...
Dass mir Frauen nicht immer da gesessen sind mit unserem Strickzeug in der Hand und brav genickt haben, sondern dass wir uns da wirklich auf die Hinterfüße stellen.
Ja, sonst wäre da immer noch nichts in der Richtung. Also der Vortrag, Sie haben gerade nach dem Vortrag gefragt, gell? Der ist von Birgit Locher-Finke. Birgit Locher-Finke ist Professorin an der Universität, Honorarprofessorin für Politikwissenschaft und sie ist auch im Ministerium für Soziales an leitender Funktion. Und ich habe mal einen ähnlichen Vortrag von ihr gehört vor einigen Jahren und zwar... Der Titel ist ja Frauenrechte, Menschenrechte. Das sind Frauenrechte, Menschenrechte, oder? Ja. Und zunächst denken wir ja mal, warum sollte es denn extra Frauenrechte geben? Also Menschen sind aus unserem heutigen Verständnis ja alle, ja. Es gab früher die Auffassung, dass Menschenrechte halt für Männer gelten und vor allem für die, die mächtig sind oder Bürgerrechte haben. Aber inzwischen sind wir uns ja darüber einig, dass Frauen auch Menschen sind und wieso brauchen die jetzt irgendwie nochmal extra Menschenrechte oder was soll das eigentlich? So, das ist sozusagen die Fragestellung an diesem Vortrag und die Frau Locher-Finke wird das, denke ich, sehr gut darlegen. Also ich kann mal kurz sagen, das ist ursprünglich haben sich eben die Männer gegen staatliche Willkür gewehrt, indem sie Menschenrechte beschlossen haben. Es war erst in der Französischen Revolution und in Amerika hat es angefangen, Ende des 18. Jahrhunderts. Und da haben die nicht dran gedacht, dass Frauen auch Menschen sind. Also sie haben auch vergessen, dass Indianer Menschen sind oder Menschen schwarzer Hautfarbe.
Das ist ja eigentlich sehr merkwürdig, gell? Uns wird ja heute immer erzählt von den Kirchen, sie sind diejenigen, die die Menschenrechte verteidigen und das Menschenliebe und all das und tralala. Aber eigentlich diese Menschenrechte, das sind ja eigentlich dann von anderen Leuten, also nicht von der Kirche installiert worden. Ich denke, ich halt immer, gell?
Ja, das stimmt. Und also das waren... Also wie gesagt, Französische Revolution und die Unabhängigkeitskämpfe von den USA, da wurde das erstmals so formuliert und nachher eben richtig proklamiert, jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal. Und da war es übrigens interessant, das war die Eleanor Roosevelt, die hat dann gesagt, ja, das geht nicht, dass man sagt Right of Men, ja? Weil Men könnte ja auch heißen Männer. Ja?
Ja.
Das, und die hat dann die geniale Idee gehabt, wenn ich richtig informiert bin, war das von ihr, zu sagen, ja, Human Rights, so, dass es eben dann auch Frauen verknüpft sind, damit sich da auch einbezogen fühlen. Was ich sagen wollte, die Auseinandersetzung war ja früher, Männer haben sich gewehrt mit den Menschenrechten dagegen, dass sie plötzlich verhaftet werden oder sowas, was von der Obrigkeit sozusagen. Die Frauen müssen aber auch darauf achten, dass sie im privaten Rahmen nicht ihnen Schlechtes passiert. Ja? Also in dem häuslichen Rahmen, wo ja auch leider sehr viel Gewalt passiert. Und das darauf hinzuweisen und zu sagen, ja, das ist nicht unmöglich, das darf nicht sein. Das ist halt auch mit ein Grund, wieso man die Frauen-Menschenrechte sozusagen nochmal extra betonen muss. Ja?
Ja, es ist ja schon signifikant, dass man da halt nur ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen dahinter setzen muss. Ich muss gestehen, ich lese manchmal so Jugendbücher und da kommen auch so märchenhafte Strukturen drin vor mit Gut und Böse und gute Mädchen, böse Mädchen. Und dann habe ich schon gedacht, es ist schon so, dass diese Strukturen, in denen wir leben, die haben so eine gewisse Unlogik, dem, was sie uns hinstellt, was so sei und wie es dann wirklich ist.
Ja, das stimmt. Also es gibt ja dann auch ein Buch, das heißt gute Mädchen kommen in den, oder brave Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen überall hin. Das war dann mal so ein Bestseller, der dagegen argumentiert hat.
Oder vielleicht was aufdeckt hat.
Ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, was drin stand, aber den Titel habe ich mir gemerkt.
Also, Frauenrechte sind Menschenrechte. Darüber wird es einen Vortrag geben.
Ja, und das ist im LAMM am 10.12., also heute in einer Woche. Und ich glaube, es wird spannend. Und ja, also LAMM am Markt 7.
Das heißt, kommt sie wird da auf die geschichtliche Entwicklung eingehen?
Ja. Und eben auch auf die heutige politische Situation. Es ist ja nicht so, dass es in allen Ländern bereits bekannt ist, dass Frauen Menschen sind. Ja, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Es ist ja auch eine internationale Geschichte, dass wir darüber kämpfen müssen. Und es gibt in den 90er Jahren ist es verstärkt worden. Da war dann diese Frauenkonferenz in Peking. Und sagen wir mal, Da gibt es schon einen Schub auch bei den UN, dass man mehr für den Schutz von Frauen tun muss. Und ja, da sind wir in Europa, sagen wir mal, ein bisschen besser dran als in manchen afrikanischen Staaten.
Also nicht nur für den Schutz, sondern auch für das Empowerment von Frauen.
Ja.
Also wer mich da sehr beeindruckt hat, war die Laima Abovi, die war mal da im Frauenfilmfest und die hat gesagt, ja, sie arbeitet jetzt eben dran, dass Mädchen Empowerment bekommen. Und das fand ich sehr hoffnungsvoll, also dass die Frauen, dass es dort eben überall auf der Welt Frauen gibt, die sich da einsetzen. Das ist schon wichtig, denke ich. Gut, das war jetzt aber nur was, also eine Sache, die Sie gemacht haben, Frau Becher. Also Sie haben diesen Vortrag organisiert, um einfach zu zeigen, wie viel getan werden musste und was noch getan werden muss. Aber Sie sind ja auch noch in sehr vielfältiger Weise in die Richtung tätig. Und ich würde sagen, da gucken wir mal nach dem nächsten Vortrag. Nach der nächsten Musik. Wir haben nämlich auch noch Musik hier, gell? Ihr dürft auch ein bisschen Musik hören. Nathalie, was liegt an?
Das Lied ist von Zap Mama und es heißt Iko Iko.
Also so viel zu Empowerment für Frauen überall. Ja, das war Sag Mama. Und wir sind in der zweiten Stunde des Lokalmagazins auf der 96,6 der Wüstenwelle. Und es geht um 100 Jahre Frauenwahlrecht, beziehungsweise um den runden Tisch um die Frage, was hat sich seither getan? Also eines, was sich da getan hat oder was man vielleicht nochmal wiederholen sollte, dieses Wahlrecht schloss eben auch das passive Wahlrecht mit ein. Das heißt, Frauen konnten sich auch wählen lassen, was eigentlich ganz lustig ist, weil das passive Wahlrecht eigentlich die aktive Politik mit Wirkung beinhaltet. Also dass Frauen wirklich mit abstimmen können, mit diskutieren können, mit in bestimmten Gremien sitzen können, also im Bundestag, im Gemeinderat, im Landtag, im Gemeinderat. Hitler hat ihnen das wieder weggenommen, also im Dritten Reich durften sie noch aktiv sagen, ja, super, super, heil, heil. Aber selber wählen lassen durften sie sich nicht. Und mir wurde auch gesagt, wenn wir nicht eine Mutter des Grundgesetzes gehabt hätten, hätten die darauf geachtet hätte, denn mit der Gleichheit und alles. Und ich habe jetzt also die Frau Becher ist ja, ich habe sie gerade gefragt, Stadträtin oder Gemeinderätin, meinte sie ja. Also in Baden-Württemberg kann man das, ist das eigentlich dasselbe. In anderen Bundesländern gibt es da eine Unterscheidung. Also sie ist, sagen wir mal, Stadträtin, weil wir sind ja schließlich eine Stadt. Gell? wir hatten neulich eine Diskussion hier in der Wüstenwelle unter Wüstenwelle-Frauen, wie hältst du es mit deinem Wahlrecht? Und den anderen Frauen war das sehr wichtig. Und ich habe gemerkt, ich war lange Zeit, habe gedacht, naja, Politik, was geht, da blicke ich ja eh durch. Und habe dann aber gemerkt, dass eben Politik sehr weit reichend ist, also auch wenn man sich überlegt, also wenn man sich für die Gesellschaft einsetzt, dass man denn eben auch politisch ist. Und wir sprachen darüber, dass manche Leute auch was machen, das politisch ist, aber sie nehmen es so nicht wahr. Aber jetzt halt Stadträtin zu sein, das ist ja jetzt wirklich politisch und sich auch einer Gruppierung zuzugesellen, das ist das, was man klassisch als politisch bezeichnet. Wie kommt man denn da dazu, jetzt mal ganz platt gefragt?
Naja, also ich habe mich eigentlich schon von Jugend an für Politik interessiert und habe dann auch solche Funktionen übernommen wie Klassensprecherin, Schulsprecherin. Ich war sogar mal Sprecherin des Stuttgarter Schülerparlaments. Also dazu kommt man, wenn man halt sieht, das ist jetzt nicht nur mein Interesse, das durchzusetzen, sondern das ist im Interesse der Klasse oder im Interesse der Schülerschaft dieser Schule oder also in dem Fall war das dann eben auch die Idee, dass wir eine klare Verfassung haben wollten für die Schülermitverantwortung SMV damals und das waren dann die Themen, mit denen wir uns befasst haben und nachher ging das ja nicht direkt weiter, aber ein gewisses Interesse für Politik habe ich immer gehabt. Und ich finde, die Stadt hat den Vorteil, dass sie ganz unmittelbar meine Umgebung ist. Ja? Während wenn ich jetzt auf einer höheren Ebene in die Politik gehe, dann ist sie auch etwas abstrakter. Aber in Tübingen kann ich halt sehen, wir haben da irgendwas entschieden und da steht es jetzt. Ja.
Das, und was wird draus? Wie funktioniert es?
Ja, das technische Rathaus steht jetzt da und sieht meiner Meinung nach toll aus. Und wir haben das so gebaut, dass man eben nicht das Gebäude aus den 50er Jahren abgerissen hat, sondern man hat das mit integriert und damit auch Umweltgesichtspunkte mit beachtet. Ja. Und das selber dann zu sehen, das finde ich halt auch eine schöne Sache und deswegen ist es für mich stimmig, Stadträtin zu sein. Ich muss auch sagen, dass ich dankbar bin, dass ich in Tübingen leben kann, weil mir die Stadt halt auch am Herzen liegt und weil mir das da gefällt. Und ich möchte auch, dass es in Zukunft eine freundliche und angenehme Stadt sein wird.
Sie sind in Stuttgart geboren und was ich mich jetzt auch gefragt habe, ist es von Ihrer Herkunftsfamilie so, dass Sie da auch Vorbilder hatten oder da auch geprägt wurden, dass man Mitverantwortung tragen kann, dass man sich einsetzt?
Ja, ich bin schon, wir haben schon auch in meiner Herkunftsfamilie Mittagstisch über Politik gesprochen. Also insofern bin ich da schon auch etwas vorgeprägt worden. Also ich habe dann gemerkt, dass es in meiner Altersklasse damals auch Mädchen gab, die hatten von nichts eine Ahnung. Und ich habe halt durch die Eltern auch einiges mitbekommen, ja, muss man schon sagen.
Also einmal Eltern, dann aber auch das schulische Umfeld, das da die Möglichkeit geboten hat, sich wirklich zu betätigen.
Ja, ich darf sagen, ich bin also ans Königin Katharina Stift gegangen. Die hat jetzt, das hat jetzt gerade 200 Jahre Jubiläum. Und die Katharina hat ja, also eine russische Zarentochter, die dann den württembergischen König geheiratet hat, die hat ja eine ganze Menge positive Sachen auch hier auf den Weg gebracht. Also die Bank, die jetzt heute LBBW heißt, die damals eigentlich gedacht war, damit die Leute ihre kleinen Ersparnisse irgendwo unterbringen können und die gesichert sind. Oder das Cannstatter Volksfest, was uns heute als Remi-Demi bekannt ist, aber ursprünglich ja dazu da war, dass man auch die landwirtschaftlichen Erzeugnisse da anbietet. Und in dem Zusammenhang steht auch die Gründung der Uni Hohenheim, wo es also auch darum geht, dass die Landwirtschaft effektiver werden soll. Das hatte eine Bedeutung, weil es da Hungersnot gab. Also ja, und das gilt als älteste Mädchengymnasium Baden-Württembergs. Also ich habe jetzt gerade das gelesen, weil das eben 200 Jahre her ist und hat schon auch ein bisschen
spannend
eingeprägt.
Aber man sieht da eigentlich auch den historischen Werdegang von etwas oder die Bezüge, die dahinter stehen. Also wenn man auch die Frage hat, was macht man, wenn man StaatsbürgerInnen auch haben möchte, also Menschen, die sich mitverantwortlich fühlen, also demokratisch mitverantwortlich. Das ist ja auch eine bestimmte Haltung, ein bestimmtes Bewusstsein, das man da haben muss.
Ja, also mich hat das halt immer interessiert und es war für mich nicht attraktiv, jetzt nur sich ja mit den häuslichen Angelegenheiten zu befassen, Kinderkirche, Küche oder so. Das war eigentlich was, wo ich mich immer in Opposition gesehen habe. Also,
Sie haben immer gesehen, dass das immer in einem Kontext steht und an dem man eben auch mitarbeiten muss, wenn man möchte, dass man ein gutes Leben hat.
Ja, so kann man das sagen.
Ich hoffe es,
dass
ich es richtig formuliert habe. Wie kam es denn dazu, dass Sie Gemeinderätin wurde? Ich meine, man kann sich ja, wenn man so ein Bewusstsein hat, kann man sich ja auf verschiedene Arten engagieren. Und eines davon ist eben, dass man, Sie haben schon gesagt, Sie lieben Tübingen und man kann ganz konkret sehen, dass man da was mitbewirken kann. Wie kam es denn dazu, dass Sie Gemeinderätin wurden?
Naja gut, das war die Motivation. Dann habe ich mir halt überlegt, wo passe ich am besten hin. Und da ist also mit den Gedanken, die die Grünen haben, eigentlich, die habe ich schon geteilt, als die es noch gar nicht gab, also vor 1980. Und deswegen war es für mich eigentlich naheliegend. Dann bin ich da hin und habe gesagt, hallo, hier bin ich, wollte mich haben. So. Und das hat dann halt geklappt. Ja.
Und dann kam sie auf die Liste.
Ja.
Gut, ich würde sagen, das war jetzt das eine Thema, wie man zu einem politischen Engagement kommt. Dass die Frau Becher im Gemeinderat sitzt und damit entscheidet und mitdiskutiert als Frau, als politisch bewusste Frau, ist das eine, aber sie haben ja auch noch eine andere Form, sich zu betätigen. Und ich würde sagen, da kommen wir drauf nach der nächsten Musik. Ja, ihr seid immer noch im Lokalmagazin. Nathalie, was war das jetzt für eine Musik, die du da gespielt hast? Hast du die noch auf dem...
Das war Crazy He Calls Me von Billie Holiday.
Ah, ich dachte doch, das war so was Schönes, Altmodisches. wir hatten gerade während der Musik haben wir auch noch was Altes. Es gab ja eine Sondersitzung im Gemeinderat von den Frauen. also zu diesem 100 Jahre Frauenwahlrecht. Das kam auch im Tagblatt und da kam dann so, wurde dann so zitiert von einem damaligen, ich glaube es war ein Stadtrat, mir datet nur Weib brauche, keine Angst, schwätze muss ich nix.
Ja, das war Karl Schweizerhof von der CDU, der hat sich da mit diesen Sätzen an die Alma Hämmerle gewandt. Die ist dann auch im Gemeinderat lange gewesen, sehr engagiert, hat auch Ehrenbürgerwürde bekommen und er war da falsch bei der falschen Person. Die hat sehr wohl ihren Mund aufgemacht und einiges durchgesetzt. Mir ist es noch wichtig zu sagen, ich bin der Meinung, dass es im Gemeinderat auch mehr junge Menschen braucht und vor allem Frauen. Und das wäre jetzt sozusagen der richtige Moment. Damit spreche ich jetzt nicht nur diejenigen an, die sich vielleicht den Grünen nahe fühlen, sondern auch gerne denen, die von anderen Parteien sind. Junge Frauen sollen sich bitte aufmachen und dieses Gremium versuchen zu stürmen, dazu kandidieren, weil das ist ganz wichtig, dass wir nicht jetzt nur ältere Menschen dort sind. Schließlich ist Tübingen auch eine junge Stadt und da braucht es auch junge Frauen und das ist auch eine interessante Sache und spannend und ja, also.
Wie ist das eigentlich mit den Jugendgemeinderätinnen? Es gibt ja einen Jugendgemeinderat, wo Schüler und Schülerinnen sich wählen lassen. Da sind ja auch einige Mädels dabei, gell?
Oder? Ja, das sind auch Mädchen dabei und die sind auch, haben auch immer eine Vertretung im Gemeinderat und in den Ausschüssen und da haben die auch Rederecht und das finde ich eine gute Sache, weil sie damit auch das kennenlernen und ja.
Ist das sehr aufwendig, weil ich könnte mir vorstellen, dass manche sagen, was muss ich denn da machen? Das ist doch sicher ein Haufen Geschäft und die haben eh schon so viel um die Ohren.
Ja gut, also man muss schon Zeit einsetzen dafür, das ist richtig. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie man das selber organisiert. Ja, aber ich finde, es ist ein Engagement, was sich lohnt. Und
kriegt man da auch was dafür?
Es gibt Sitzungsgeld. Jetzt bin ich überfragt, wie viel das im Einzelnen ist. Ich glaube, für ganz lange Sitzungen gibt es, glaube ich, 70 Euro. Ne? Mhm. Also zum Lebensunterhalt wird es nicht reichen. Aber man muss ja schon noch.
Aber man kriegt auch was dafür.
Aber es ist als eine Anerkennung gedacht, ja. Und wenn Menschen eben jetzt, sagen wir mal, ja, Urlaub nehmen müssen oder freinehmen müssen oder so, dass dann ein kleiner Ausgleich ist. Ja.
Aber ich meine, man muss sich halt schon auch mit den Belangen der Stadt auskennen und daran interessiert sein, um da mitdiskutieren zu können.
Ja klar, also ich würde jetzt nicht, nachdem ich ein halbes Jahr in Tübingen bin, jetzt das hier machen wollen, das wäre vielleicht ein bisschen früh.
Ja. Aber wer sich da schon engagiert oder schon, wem das wichtig ist, was in dieser Stadt läuft, nicht immer bloß jammern, was die da oben machen.
Ja klar, das ist ja das wichtig, dass man sich einbringt, ja. Und da ist eben die Kommunalpolitik eine Möglichkeit.
Ja, und ich denke, man muss auch das Bewusstsein schaffen, dass das möglich ist, weil ich glaube, dass Leute auch nicht unbedingt das Bewusstsein haben, dass sie das können. Deswegen habe ich auch so nach ihrer Herkunftsfamilie gefragt, weil ich habe ihr mal erzählt, dass ich lang gedacht habe, Politik interessiert mich nicht und ich komme eher aus einer bäuerlichen Familie und meine Mutter kommt von ganz unten, also ist ein Tagelöhner gewesen. Mhm. Und ich frage mich manchmal auch, wie viel von diesem Tagelöhner-Bewusstsein meine Mutter mir weitergegeben hat, so ein Gefühl von Ohnmacht. Also meine Mutter war eine, die hat sich immer überall beschwert und überall rumgemeckert. Aber das war nicht so was, jetzt machen wir was, sondern das war eher so ein Gemecker halt. Und so dieses Bewusstsein, ich kann was bewirken, das habe ich erst im Laufe der Zeit durch meine durch das Studium und
ja,
was
das ist
ich
doch
gemacht
toll.
Hab.
Das ist doch toll und das ist auch wichtig. Und das nennt sich dann auf gut Deutsch Empowerment, ja.
Genau, deswegen, da wollte ich nur mal sagen, das brauchen wir, Empowerment. Und dass Leute das merken, dass sie das auch machen können. Deswegen machen wir auch so eine Sendung jetzt.
Ja. Darf ich mal was über Filia sagen?
Ich dachte, ja, jetzt haben wir das mit der Politik und jetzt kommt die andere Story.
Ja, das ist auch Politik. Also Filia ist auch Politik. Eben. Filia ist die Frauenstiftung. Die habe ich im Jahr 2001 gegründet mit 8 anderen Frauen. Und das, wir haben es gerade gehabt vom Empowerment, und das ist was ganz Wichtiges für uns, dass wir nämlich Frauen und Mädchen in die Lage versetzen wollen, dass sie selber ihre Angelegenheiten und ihre Wünsche und ihre Vorstellungen, wie die Welt aussehen soll und wie ihr Leben aussehen soll, dass sie das selber verwirklichen können und anpacken können. Und dazu haben wir eben eine Stiftung gegründet. Und diese Stiftung ist eine Gemeinschaftsstiftung. Das heißt, es ist jetzt nicht von uns 9, die wir es gegründet haben, sondern es sind halt andere Frauen aufgefordert worden, sich da auch zu beteiligen. Wir sind jetzt inzwischen, glaube ich, um die 50 Stifterinnen, die alle da eben größere oder kleinere Summen in diese Stiftung hineingegeben haben. Das Büro von Filia ist in Hamburg. Übrigens heißt Filia die Tochter, ja, das ist lateinisch, und das ist auch unser Programm, dass wir nämlich Frauen und Mädchen fördern wollen. Das Büro ist in Hamburg. Wir haben jetzt 8 Stellen dort. Die sind aber zum größten Teil Teilzeit. Und wir vergeben so zwischen 200.000 und 300.000 Euro im Jahr. Und zwar ist das eine internationale Geschichte. Wir wollen Frauenprojekte auf der ganzen Welt fördern. Und zwar solche, die von Frauen geführt und initiiert und betrieben werden. Schwerpunkt ist Ost- und Mitteleuropa. Das war die Empfehlung von anderen Frauenstiftungen, die es vorher schon gab. Die haben gesagt, ihr Deutschen seid da relativ nah dran. Und da sind ja seit den 90er Jahren auch große Veränderungen, als die Sowjetunion dann aufgelöst wurde. Und da ist es wichtig, dass es nicht so ein Zurückfallen gibt in alte patriarchale Strukturen. Also haben wir vor allem uns in Mittel- und Osteuropa engagiert. Da gibt es also Zusammenarbeit mit der ukrainischen Frauenstiftung, der georgischen Frauenstiftung, der armenischen Frauenstiftung und anderen. Die bekommen von uns Geld, und sie gehen zum Beispiel in Georgien auf die Dörfer und machen Fortbildung für Frauen, dass sie auch sich dessen gewahr sind, dass sie nicht Eigentum ihres Vaters oder ihres Mannes sind, der dann sagt, ich kann schließlich mit der machen, was ich will, die gehört ja mir. Also, das ist jetzt ein bisschen platt gesagt, aber das sind solche Empowerment-Programme, die sind für uns sehr wichtig. Ich bin glücklich, dass ich also diese anderen 8 Frauen getroffen habe, dass wir das miteinander auf die Beine stellen konnten. Und wir haben aber damals also ausgemacht, wenn das Ding läuft, dann werden wir Gründerinnen uns zurückziehen. Ich war, glaube ich, 6 Jahre im Vorstand und habe dann auch entsprechend dieser Verabredung mich zurückgezogen. Und so ist es auch mit den anderen gegangen. Die alten traditionellen Stiftungen sind so, dass eben der Firmengründer dann, wenn er die 60 überschritten hat, eine Stiftung macht, damit er noch bis 95 irgendeinen wichtigen Posten hat, wo er Entscheidungen treffen kann. Und ja, das ist ein bisschen polemisch, aber uns war das halt wichtig, dass wir das anstoßen, aber nicht jetzt immer hier darüber bestimmen. Ich darf jetzt noch eine Sache dabei viel ja erwähnen, weil mir das ganz was Tolles erscheint. Wenn wir jetzt international fördern und die meisten Frauen, die Geld geben oder die auch zustiften, sind natürlich aus Deutschland, dann wollen die natürlich auch irgendwas sehen in Deutschland, was sie irgendwie mal besuchen oder beurteilen können. Und wir haben uns dann vor einigen Jahren gesagt, gut, wir machen in Deutschland nur Mädchenprojekte. Ja? Wir können ja nicht alles machen, also machen wir Mädchenprojekte in Deutschland. Da war die Frage, ja, wie können wir denn die bewerten? Also es kommen immer Anträge, die werden da geschickt. Ja, da gibt es erstmal einen auf einer Seite und dann, wenn das eine Chance hat, sagt man, gut, bitte erklär das nochmal genauer. Also damit die nicht 3 Tage irgendwelche Anträge schreiben, wo es nachher sowieso keinen Sinn gibt. Also jedenfalls, wir haben gesagt, Mädchen ist unser Thema in Deutschland. Und damit wir das gut hinkriegen, werden wir jetzt einen Mädchenbeirat machen. Also jetzt gibt es den seit, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie viele Jahren. Das sind junge Frauen und Mädchen zwischen 14 und 22. Die treffen sich und die gucken die ganzen Anträge durch, die jetzt von Mädchen kommen. Am Anfang hat man ihnen das vereinfacht gesagt, so und so, die sind alle, haben sich alle beworben, diese Projekte. Und dann haben die gesagt, ja, das wollen wir genauer wissen. Und dieser Mädchenbeirat, das ist so toll zu sehen, wie die jetzt sich freuen, dass sie so eine Entscheidung treffen können. Also sie machen die Empfehlung, der Stiftungsrat entscheidet dann letztlich, aber die haben doch eine wichtige Rolle. Und das hat dann auch dazu geführt, dass eben viel ja jetzt nicht nur so eine Angelegenheit ist von Damen so um die zwischen 50 und 70, ja, wo ich dazugehöre, sondern dass eben auch jetzt junge Frauen sich dafür interessieren und dann eben auch als Botschafterinnen sozusagen unterwegs sind. Die haben dieses Treffen mit georgischen, ukrainischen und armenischen Mädchen. Wir haben sogar jetzt auch Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt, was das anbetrifft. Ja. Also wir haben uns richtig gut entwickelt. Es gibt mit anderen Bundesministerien auch, mit dem für Frauen, Familie und so weiter und für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Da gibt es dann Projekte, wo wir als Filia das Projekt führen und nicht mal jetzt nur das Geld von Filia da reingeht, sondern es geht halt auch dann Geld von öffentlicher Stelle auch dazu rein. Und dazu, ja, das finde ich eigentlich gut. Das heißt, dass wir doch da ganz tapfere Frauen auch im Büro haben, die sowas durchsetzen. Und wie gesagt, also diese Mädchen, das ist einfach klasse, die zu sehen, ja, dass die das auch als ihr Thema ansehen und sich treffen und so weiter.
This is called Little Annie Blue.
Ja, ich habe hier im Lokalmagazin die Frau Susanne Becher vor mir sitzen. Nicht nur Stadträtin, sondern eben auch Stifterin von einer Stiftung namens Filia. Frau Becher, was mich dabei irgendwie mal so im Hintergrund beschäftigt ist, ich weiß eigentlich gar nicht, wie so eine Stiftung tatsächlich funktioniert. Ich weiß, hat halt irgendjemand Geld gegeben, aber wie ist das, wie erhält sich denn sowas? Und ja.
Ja, also eine Stiftung heißt, dass ein Geld reserviert ist und es darf dann nicht mehr für irgendwas anderes verwendet werden. Also wir neuen Gründerinnen, wir haben eben unser Geld auf ein Konto und haben gesagt, so, das ist jetzt der Gründungsstock von Filia und wir hätten damit jetzt längst nicht das machen können, was wir alles machen, wenn nicht weitere Frauen auch Geld hinzugegeben hätten. Ja. Das Stiftungskapital darf nicht angerührt werden. Ja. Das soll dazu da sein, Zinsen zu generieren, von denen wiederum dann die Projekte gefördert werden. Jetzt wissen Sie wahrscheinlich, dass die Zinsen im Moment sehr niedrig sind. Das heißt, für Stiftungen ist es auch ein Problem, dass sie gar nicht alles machen können, was sie eigentlich gern hätten. Und deswegen haben wir jetzt von Filia die Maxime ausgegeben. Also wer jetzt nicht wirklich große Summen da in unsere Stiftung geben möchte, zum Glück gibt es das auch, ja, der oder diejenige soll eben eine Spende machen, weil eine Spende muss nicht reserviert werden, sondern die kann auch gleich in die Projekte laufen. Das haben wir jetzt dieses Jahr, jetzt hier zu Weihnachten und so weiter, ist es immer mit dem Spenden interessant. Und wir haben jetzt das so gemacht, dass wenn jetzt eine Frau meinetwegen, sie spendet 500 Euro an Filia, dann wird es verdoppelt bis Ende des Jahres. Das ist dann 1000 Euro, weil eben eine andere Frau gesagt hat, okay, jede Spende, die jetzt reinkommt, Frauen für mehr Demokratie, die wird verdoppelt. Ja. Und das nennt man dann Matching Fund, finde ich eigentlich eine ganz geniale Angelegenheit. ja, so viel, glaube ich, grundsätzlich zu Stiftung.
Das ist das, wo bei Terre de Femme Filmfest oben drauf steht, für jede Besucherkarte legt der die Kreissparkasse noch was drauf.
Ja, ja, das ist ein ähnliches Prinzip und eigentlich auch ganz sinnvoll. Wir haben das auch in der Stadt schon gemacht für die Renovierung des Stiftskirchenturms oder für das Umweltzentrum.
Ja. Das heißt, im Moment sind es eher Spenden, die das am Laufen halten,
ja.
Weil das mit Kapital, das Geld erarbeitet, im Moment sehr schwierig ist.
Ja,
mit der
aber
Weltlage.
Ich meine, wir haben natürlich, wir haben 16 Millionen ungefähr, ja, und die sind natürlich jetzt so auf verschiedenen Aktien und Anleihen und Ähnliches angelegt und da gibt es dann eben auch einen Vermögensverwalter, ein Schweizer, ein Mann inzwischen, der da Vorschläge macht. Und wir haben auch ganz strenge Kriterien. Also wir wollen nicht in Rüstung investieren und wir wollen nicht in Atomkraft investieren und haben da also schon bestimmte Vorstellungen, dass nicht das Geld aus irgendwas ganz Schlechtem kommt, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Ja.
Ich habe da nur mal einen kurzen Einblick bekommen, als ich für eine Doktorarbeit mich um ein Stipendium beworben habe und die Stiftung mir dann gesagt hat, na, wissen Sie, da war jetzt 9-11, ist schon eine Weile her und wir haben dadurch Einbußen bekommen und wir haben nicht so einen großen Etat, wie wir hatten. Das heißt, wir können nicht so viel fördern, wie wir schon fördern können.
Ja, das ist schon ein Problem, aber es klappt noch einigermaßen bei uns, ja, und weil wir da auch gute Vermögensverwaltung haben.
Ja. Und Sie haben auch einiges am Laufen. Sie haben es jetzt schon mal, Sie haben das so umrissen, den Rahmen, den Sie haben, was Sie so alles machen, sind ein bisschen ins Detail gegangen. Aber was ist denn gerade im Moment konkret? Haben Sie ein paar konkrete Sachen, die Sie uns...
Also es gibt eine Kooperation von Filia mit Koch Media. Und zwar haben die jetzt einen Film, der kommt ab 13. Dezember in die Kinos. Das heißt, der Film heißt Ein Leben für die Gerechtigkeit. Es geht da um die Frau Ruth Bader Ginsburg. Englisch sagt man Ruth Bader Ginsburg. Das ist eine Richterin am Supreme Court in den USA. Die Dame ist jetzt 85 Jahre alt. Sie hat aber gesagt, sie will nicht zurücktreten, denn sie ist ganz wichtig für die Frauenrechte in den USA und hat sehr viel dort durchgesetzt. Und das ist jetzt gerade in dem Moment, wo wir einen Präsidenten haben, der über Frauen anders denkt, als wie wir das für richtig halten, ist es sehr wichtig, dass diese Frau, diese Richterin da weiterhin drin bleibt. Die kann bis zu ihrem Lebensende das machen. Und da freue ich mich sehr, dass Filia da eine Kooperation mit diesem Filmagentur einrichten konnte. Ein Leben für die Gerechtigkeit. Dann würde ich mal gern noch darauf hinweisen, es gibt eine Aktion für Textilarbeiterinnen, das ist in Bangladesch. Ja. Wir alle haben irgendwelche Kleider an uns und wir haben zum größten Teil keine Vorstellung davon, wie die Menschen bezahlt werden, die die Baumwolle gepflückt haben oder die Kleider genäht haben. Nähen ist ja was noch nicht so gut von Maschinen gemacht werden kann. Also mit Nähmaschinen schon, aber es braucht ja immer noch einen Mensch, meistens eine junge Frau, die das macht. Und da gab es ja ganz schreckliche Sachen in Bangladesch, wo also die Textilfabrik zusammengebrochen ist und die Menschen, meistens Frauen, da gestorben sind. Jetzt gibt es also eine Aktion mit einer indischen Partnerin und das geht zusammen auch mit Clean Clothing Campaign, dass die und mit Femnet, dass die Frauen in den Fabriken da eine Ansprechpartnerin jeweils haben, so ungefähr wie wir das vielleicht von der Gewerkschaft kennen oder vom Betriebsrat oder so. Und da können sich die Frauen hinwenden und denen wird dann auch, ja, die sollen ermutigt werden, dass sie das auch sich nicht gefallen lassen, dass sie nicht nur wahnsinnig viel arbeiten müssen, sondern werden halt teilweise dann auch sexuell unter Druck gesetzt. Ja, sie müssen sich da vielleicht auch mal
Prostituieren
oder so.
Also genau. Im Sinne von, wenn du nicht, dann du.
Ja, so ungefähr. Und das ist halt eine ganz wüste Geschichte, was den jungen Frauen in diesen Textilfabriken da in Bangladesch passiert und in Indien. Und da gibt es jetzt halt diese Multi-Akteurs-Partnerschaft, nennt sich das, um die Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, ja, die eben auch speziell im Zusammenhang mit diesen Textilfabriken passiert. Und da hat jetzt viel ja eine wichtige Rolle und ist aber nur 13% von dem Geld, was dahin geht von Filia. Das heißt, dadurch, dass wir also inzwischen auch bekannt sind als eine Stiftung, die Dinge organisieren kann und die Kontakte hat und die geschickte Frauen hat, ja, das ist jetzt nicht nur unsere Aufgabe, Geld irgendwo hinzugeben, sondern wir haben halt auch die Organisation von diesem Fall nicht allein, aber zusammen mit Femnet und das, ja, das finde ich halt eine tolle Sache und kann auch eigentlich nur ermuntern, dass man ein bisschen mehr achtet jetzt in unserem reichen Land, dass man nicht ständig Klamotten kauft und die dann vielleicht gar nicht anzieht oder nach dreimal getragen schon wegschmeißt und wenn man sich überlegt, was da für eine Arbeit dahinter steckt, oder man sollte sich auch dafür interessieren, wie die Frauen, die die Klamotten herstellen, eigentlich leben. Ja? Und da ist es ja schon auch richtig, wenn man eben auf die Textilhändler, die großen Handelshäuser einen gewissen Druck ausüben kann, ne? Und sagen kann, ja, wo ist denn das jetzt, wo ist jetzt eigentlich das T-Shirt her? Wenn das T-Shirt 1 Euro kostet, dann ja, ist es wahrscheinlich, ist anzunehmen, dass die Frau sehr, sehr wenig Geld bekommt, die das genäht hat.
Dass da eine ziemlich erschöpfte Frau dahinter steckt, die sich aufreibt für einen Hungerlohn.
Ja.
Und es ist irgendwie erschreckend, es ist irgendwie seit 100, 200 Jahren immer dieselbe Story, weil wenn wir hören, wo eigentlich der Frauentag, die Ursprünge, das ist ja einmal Clara Zetkin mit ihrer Frauenkonferenz, die den Tag vorgeschlagen hat, aber auf der anderen Seite wird es auch zurückgeführt auf einen Aufstand von Textilarbeiterinnen in New York, glaube ich, war das. Und es ist immer wieder dieselbe Geschichte von Ausbeutung von den armen Frauen, die dann schöne Kleider machen für die reicheren Frauen oder nicht nur, aber und ja, in sklavenähnlichen Verhältnissen leben. Also, und es ist erschreckend, dass es immer wieder so weitergeht.
Also für Menschen, die jetzt noch mehr über Filia erfahren wollen, kann ich noch darauf hinweisen, dass es filia-frauenstiftung.de ist unsere Website und da kann man also noch eine ganze Menge weitere Dinge erfahren. Ich bin wirklich ganz arg glücklich, dass es uns gelungen ist, diese Stiftung zu gründen und es sähe es auch als einen besonderen Glücksfall an, dass ich diese anderen 8 Frauen getroffen habe und wir das wirklich, wir haben es vorher nicht gekannt, gell? Wir haben also quasi alle auf dem Weg für ja, geerbtes Geld, wie gehen wir damit sinnvoll um, wir wollen was tun für Frauen und da haben wir uns getroffen und das hat so toll gepasst und das empfinde ich als ein besonderes Glück.
Das heißt, Sie machen auch Beratungen für Leute, die, also es ist nicht so, dass man nur kommen kann, wenn man was braucht, sondern man kann auch kommen und fragen, wie ist denn das, wenn man was spenden könnte oder anlegen könnte, wo man denkt, na, eigentlich möchte ich wirklich was beitragen, wie mache ich denn das am besten?
Ja, ja, klar, das gibt's auch. Da kann man sich auch beraten lassen bei Filia.
Gut. Also das Nächste, was wir haben, ist dieser Vortrag. Frauenrechte sind Menschenrechte. Der ist am nächsten Montag. Das ist der 10. Dezember und der ist im Gemeindehaus Lamm hier in Tübingen um 20 Uhr im großen Saal.
Ja, es ist leider im kleinen Saal.
Ach, okay. Das stand
ja.
So im...
Ja, ja, stimmt. Das, ja. Der Hausmeister wollte das nochmal anders haben. Ja.
Aber das wird man dann sehen, wenn man hingeht. Und dann ist sicher auch ein Schild. Und die Frau Becher wird wahrscheinlich auch ein paar Worte sagen. Dann.
Ja, Lucia Köberlein wird auch ein paar Worte sagen. Und dann die meisten Worte sagt dann die Birgit Locher-Finke, weil die hält den Vortrag.
Und wie gesagt, man kann gucken unter Filia. Also wie die, dann kriegt man auf der einen Seite die lateinische Tochter, andererseits aber auch, wenn man Stiftung dazu schreibt, dann kommt man auf, ich glaube, wenn man www.filia.de eingibt, dann kommt man direkt drauf wahrscheinlich.
Das Dumme ist, da gibt es einen anderen Verein, der das, diese Website-Nummer schon vor uns geschnappt hat. Deswegen muss es Filia-Frauenstiftung heißen.
Also, ja. Filia-Frauenstiftung.de.
Genau.
Dann kommt man da drauf und dann kann man sehen, was die alles machen und ob man denen vielleicht was geben mag. Oder wenn man irgendwas hat, wo man denkt, das wäre doch was, dann kann man sich da auch hinwenden. Und dann tun die Mädels, wenn das was für Mädels ist hier in Deutschland.
Also in Deutschland sind es nur Mädchenprojekte. Also das haben wir einfach so vereinbart und man schreibt ein.
Wenn aber jetzt jemand aus Georgien oder Rumänien ist, eine Frau, wo denkt, oh, also bei uns daheim, da vielleicht.
Die wird sich dann nicht an Filia wenden, sondern an die, ich glaube, Mercuri heißt die georgische Frauenstiftung. Und die sind aber, mit denen haben wir über mehrere Jahre eine Kooperation. Ne?
Okay, gut. Kann ja sein, dass sie hier in Deutschland draufkommt und dann wird Filia ihr sagen, ja, also wir haben da die und die Kooperationspartnerinnen und wenn ihr was machen wollt, wendet ihr euch da hin und dann... Oh, vielleicht kann man ja auch da trotzdem was verbinden.
Darf ich noch eine kleine Erfolgsgeschichte erzählen?
Ja, was sicher.
Wir haben vor einigen Jahren eine slowakische Frauenstiftung mit unterstützt und die haben geklagt gegen ihren Staat in Straßburg vor dem Europäischen Parlament. Und zwar deshalb, weil da Roma-Frauen, wenn die einen Kaiserschnitt hatten, dann ist denen immer gleich... sind die Eileiter durchgeschnitten worden. Die sind also gegen ihren Willen sterilisiert worden. Mhm. Und das musste aber erst mal eine Frau rauskriegen, dass das den Zusammenhang hat. Ne? Und ich finde, das ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Der slowakische Staat muss diesen Frauen Schmerzensgeld zahlen und wird hoffentlich solche Unverschämtheiten in Zukunft nicht mehr machen.
Also man sieht, man muss sich wehren und muss, wenn man starke Schwestern an der Seite hat, zum Beispiel, dann kann man auch was erreichen. Wir sind jetzt leider schon am Ende von unserer heutigen Lokalmagazinstunde. Zu Gast war Susanne Becher. Das hier war eine Sendung zu 100 Jahre Frauenwahlrecht und wir haben heute auch erfahren, was man alles machen kann in der Politik, aber auch mit einer Stiftung. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Becher dafür.
Vielen Dank.
Und ihr könnt uns auch nochmal nachhören auf unserem Blog und Podcast.